Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Steffi Orbach.
300 Millionen Menschen haben dieses Jahr im Mai vor dem Fernseher gesessen. 300 Millionen, um sich die Krönung des neuen Königs von Großbritannien anzusehen. König Charles III. Ist das nicht verrückt? Wie sehr sich die Menschen für ein solches Spektakel interessieren? Auch die, die sagen eigentlich, nö, sowas interessiert mich eigentlich gar nicht. Wahrscheinlich auch, weil das halt so selten passiert. Der Charles, der hat ja jahrzehntelang auf diese Aufgabe warten müssen, weil seine Mutter, Queen Elizabeth, so alt geworden ist. Wir springen in dieser eine Stunde History 750 Jahre zurück. Da wurde nämlich auch ein König gekrönt und der wurde nicht König, weil das in der Natur der Sache lag, so wie bei Charles, sondern er wurde gewählt. Die Rede ist von Rudolf, dem ersten König aus dem Geschlecht der Habsburger. Seine Wahl fand statt am 1. Oktober 1273 in Frankfurt, die Krönung dann wenig später in Aachen. Das wird sicherlich auch für diese Zeit ein großes Ereignis gewesen sein, auch wenn die Krönungen von Königen damals nicht so selten waren, wie das heute der Fall ist, sondern ziemlich schnell aufeinander folgten.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Hellfeld.
Hallo Matthias.
Hallo Steffi.
Bevor wir jetzt zum Rudolf kommen, gibt es eine ganz klitzekleine Werbepause für die eine Stunde History live. Wir sind nämlich noch ein paar Mal unterwegs in diesem Jahr. Am 13. Oktober sind wir in Nürnberg beim BR Podcast Festival und da reden wir über den gescheiterten Hitlerputsch vor 100 Jahren. Tickets gibt es über die Seite vom BR Podcast Festival.
Und ich habe auch noch was. Am 2. November nämlich, da treffen wir uns in der Festhalle in Ilmenau in Thüringen. Da geht es um die Insulaner. Das war das erste politische Kabarett, das es nach dem Zweiten Weltkrieg, also 1948 genauer gesagt, in Berlin gegeben hat. Anmelden könnt ihr euch unter dlfnova.de. Und am 22. November, also 20 Tage später, sind wir in Sondershausen im Achteckhaus. Das ist ein wunderbarer Ort, in dem wir uns treffen. Wir reden über den Tod Karls des Großen am 28. Januar 814. Los geht's, beides mal um 19 Uhr. Eintritt ist frei. Anmelden unter deutschlandfunknova.de.
Also ihr merkt, wir haben noch ordentlich was vor, aber heute auch. Deswegen kommen wir zurück zum Rudolf. Der wurde 1273 zum römisch-deutschen König gewählt. Was war denn vorher los im Heiligen Römischen Reich?
Also wenn wir es mal hart formulieren, dann ging es drunter und drüber. Und wenn wir es weniger hart formulieren, dann sagen wir, die Königsherrschaft war nicht besonders stark ausgeprägt. Mhm. Bis 1250, also 23 Jahre vorher, da herrschten die Staufer als Könige. Das war eine Dynastie, die seit 1138 mit Konrad III. Sozusagen am Start war. Benannt übrigens nach der Burg Hohenstaufen in der Schwäbischen Alpen. Der berühmteste Stauferkaiser, das war Friedrich II. Barbarossa.
Ja, an den denken wir heute noch häufig, wenn wir so durch einige Städte gehen in Deutschland, denn nachdem sind wahnsinnig viele Plätze benannt, in Berlin, in Düsseldorf, in Essen, in Köln ist es der hässlichste Platz der Stadt. Warum war denn der Barbarossa so wichtig oder so berühmt?
Ja, er war wirklich wichtig. Also es war nicht einfach nur so, dass man es von ihm sagt, sondern er war tatsächlich berühmt. Er war jener, der die Hoheit des Reiches in Oberitalien wiederherstellen wollte. Das war die sogenannte Honor Imperii. Und er löste mit diesem Versuch, das durchzusetzen, einen sehr starken Widerstand in den sehr mächtigen Stadtstaaten Venedig und Mailand zum Beispiel aus. Und die gründeten den Lombardischen Städtebund gegen ihn. Und das war ein dauerhafter Kriegszustand, mit dem er sich dann befand. Und gleichzeitig aber erweiterte eben jener Barbarossa die Hausmacht der Staufer durch Erwerb von Ländereien. Und das Mystische an ihm ist, im dritten Kreuzzug auf dem Rückweg von demselben ist er ertrunken, 1190, und zwar in einem kniehohen Flüsschen.
Oh, weia.
Wahrscheinlich hat er einen Herzinfarkt und ist einfach umgekippt. Mhm. Jedenfalls, er ist 1190 im kniehohen Wasser ertrunken. Und der letzte aus der Dynastie der Staufer, der war ebenfalls sehr bedeutend, das war Friedrich II. Aufgewachsen in Sizilien. Es war eine außergewöhnliche Persönlichkeit, die sehr viele Sprachen sprechen konnte. Er war interessiert am Islam. Und als der 1250 starb, da endete die Herrschaft der Staufer.
Wie ging es denn danach weiter? Also wer folgte denn den Staufern auf dem Thron des römisch-deutschen Kaisers?
Ja, man kann das nicht anders sagen. Es war tatsächlich Chaos. Also früher wurden ja Egoismen der Fürsten als Motiv genannt dafür, dass mehr als 20 Jahre eigentlich kein richtiger Herrscher aus den eigenen Reihen gewählt wurde. Heute sagt man das etwas differenzierter, denn vorausgegangen war die Absetzung Friedrichs II. Aus Sizilien, den wir eben erwähnt haben, durch Papst Innozenz IV. Und es ging dem Papst darum, wer ist an der Spitze der europäischen Christenheit? Der Papst oder der Kaiser? Diesen Streit hatten wir schon mal 1075 beim berühmten Investiturstreit gesehen, der Gang nach Canossa. Mhm. Und vermutlich aber störte den Papst, dass Friedrich II. Römisch-deutscher Kaiser und König von Sizilien war. Und wenn wir uns jetzt die Geografie vorstellen von Italien, der römisch-deutsche Kaiser sitzt oben im Norden Italiens und Sizilien ist im Süden. In der Mitte ist der Vatikan wie so ein Sandwich. Und Friedrich II. Wird vom Papst abgewählt und die Gegner im Deutschen Reich von Friedrich II., die wählen dann nacheinander Gegenkönige. Und man nennt diese Zeit, die dann beginnt, das sogenannte Interregnum. 1246 wird ein gewisser Heinrich Raspe aus Thüringen gewählt, der schon ein Jahr später stirbt. 1247 wird Wilhelm von Holland gewählt, der stirbt 1256. Und 1257, also ein Jahr später wiederum, werden Alfons von Kastilien und Richard von Cromwell sozusagen beide zum König gewählt, also die berühmte Doppelwahl. Und das ist natürlich Chaos.
Das hört sich aber doch eigentlich ganz vernünftig an, so einen Posten zu teilen. Aus heutiger Sicht kennen wir natürlich auch viele Doppelspitzen, ne? Gucken wir in die Politik zum Beispiel. Hat das damals funktioniert? Du hast gerade schon mal gesagt, nein, aber führ das doch mal ein bisschen besser aus.
Ja, also das kann nicht funktionieren, weil beide hatten eigentlich keine allgemeine Anerkennung, also keine Gefolgschaft, sondern immer nur hier und da und dort. Aha. 1272 starb dann Richard von Cromwell und jetzt hätte ja Papst, das war dann Gregor X., sagen können, okay, dann nehme ich den anderen und den erkenne ich an. Aber das wollte er nicht. Er hat Alfons von Kastilien die Anerkennung verweigert und damit war dann der Weg frei, einen römisch-deutschen Kaiser neu zu wählen.
Warum sagt man eigentlich römisch-deutscher König oder Kaiser?
Ja, man wollte verhindern, dass in Deutschland sozusagen ein neues Kaisertum entsteht. Der erste römische Kaiser war Karl der Große. Er sollte das berühmte und wichtige Imperium Romanum fortsetzen als eine Art Großreich, das nach der Bibel auf keinen Fall untergehen dürfte, weil sonst der Weltuntergang droht. Das steht an mehreren Stellen in der Bibel. Und römisch-deutsch deshalb, weil er unterschieden werden sollte von den antiken römischen Kaisern. Und einen deutschen Kaiser, den gab es erst nach der Reichsgründung 1871. Und im Übrigen muss man sich mal vorstellen, diese römisch-deutschen Kaiser, die herrschten jahrelang über ungefähr jedenfalls das heutige Deutschland, die Benelux-Staaten, Österreich, die Schweiz und Teile von Kroatien und über Norditalien bis südlich von Rom. Also es gab damals schon und wie, glaube ich, in Klammern zu sagen, auch heute noch eine enge Verbindung zwischen Italien und Deutschland.
Friedrich II. War der letzte Staufer, haben wir gehört. Und es folgten ein paar Jahre Chaos. Und dann schlug die Stunde der Habsburger, der deutsch-österreichischen Dynastie, über die wir heute eigentlich nur noch in der Bunte oder in der Gala lesen, wenn wir beim Friseur sitzen, die aber jahrhundertelang die Geschicke in Europa geprägt hat. Los ging es, wie gesagt, mit Rudolf I., einem Mann, der von Hause aus eigentlich gar nicht für den Thron prädestiniert war. Sandra Döther weiß mehr.
Friedrich von Hohenzollern ist es, der Burggraf von Nürnberg, der von der Wahlversammlung in Frankfurt am Main zu Rudolf von Habsburg eilt.
Friedrich, mein treuer Freund, welche Kunde bringst du mir? Ich hoffe, eine gute.
In der Tat, mein lieber Rudolf. Es ist gelungen, was wir so lange vorbereitet haben.
Sie haben mich also tatsächlich gewählt?
Ja. Ich kann dir berichten, dass alle Fürsten, die anwesend waren, deiner Wahl zugestimmt haben.
Alle außer einem?
Ja, außer dem König von Böhmen. Ottokar hat es vorgezogen, zu Hause zu bleiben, wenn du nun römisch-deutscher König wirst.
Der erste römisch-deutsche König aus dem Hause Habsburg.
Wohlan, so soll es sein.
So oder so ähnlich mag es sich zugetragen haben am 1. Oktober des Jahres 1273. Rudolf von Habsburg, als Graf bisher in einer anderen Liga angesiedelt als in der Königsklasse, wird nun zum Herrscher über das Heilige Römische Reich. Schon mehr als 20 Jahre ist das Amt des römisch-deutschen Königs unbesetzt. Seit Friedrich II., der letzte König aus der Linie der Staufer, 1250 unerwartet gestorben ist. Das folgende Interregnum, die Zeit von schwachen Herrschern, hat zu einer gewissen Unordnung im Römischen Reich geführt. Die Fürsten haben sich hier ein Stückchen Land einverleibt, sich dort eigenmächtig das eine oder andere Recht angeeignet.
Nicht, dass ich Sie nicht verstehen würde. Auch mir ist es gelungen, das Land der Habsburger in der Schweiz und im Elsass ein wenig, sagen wir, zu erweitern.
Den höher stehenden Fürsten, denen die Wahl des Königs zusteht, wird es irgendwann zu bunt. Es muss dringend eine Ordnungsmacht her, da sind sie sich einig. Jemand, der die kleinen Fürsten zur Raison bringt, sie selbst und ihre Freiheiten aber unangetastet lässt. Wer dieser Mann sein soll, darüber ist man sich lange nicht einig. Rudolf von Habsburg schließlich erscheint als der perfekte Kompromisskandidat. Außer für Ottokar.
Mit dem König von Böhmen werde ich Ärger bekommen. Er wäre zu gerne an meiner Stadt.
Mag sein, aber sein Hochmut war den Wahlfürsten ein Dorn im Auge. Du hast jetzt alle auf deiner Seite. Die Erzbischöfe von Mainz, Trier und Köln. Den Pfalzgrafen bei Rhein, den Herzog von Sachsen, den Markgrafen von Brandenburg.
Glaubt man ja, wenn ich jetzt Ordnung ins Reich bringe und sie die Reichsgüter wieder abgeben müssen, werden sie mir auch nicht weiter wohlgesonnen sein. Ich glaube, sie unterschätzen mich.
Wir werden sehen, mein Freund, wir werden sehen.
Die Forschung ist sich nicht einig, ob die Fürsten Rudolf tatsächlich unterschätzen und davon ausgehen, dass er schon ganz in ihrem Sinne regieren und lediglich ein Übergangskönig sein wird. Sollte es so gewesen sein, wurden sie schon kurz nach seiner Wahl eines Besseren belehrt.
Es mag nicht sonderlich innovativ sein, aber meine Gattin hat mir nicht umsonst bisher 9 Kinder geboren. Meine Töchter Mathilde und Agnes werde ich gleich bei meiner Krönung in Aachen vermählen. Mit Ludwig von Bayern und Albrecht von Sachsen. Als Dank für ihre Unterstützung.
Sie werden dir dies sicher mit treuer Gefolgschaft danken.
Das will ich wohl hoffen.
Das Prinzip der Verheiratung wird zum großen Erfolg für Rudolfs Regentschaft. Alle seine Töchter werden nach diplomatischen Erwägungen verheiratet. Ein Herrscher, der vor allem auf Krieg setzt, ist Rudolf nicht. Trotzdem holt er die Reichsgüter auch mit militärischen Mitteln zurück. Vor allem Ottokar, König von Böhmen, seinem großen Widersacher, kann er nicht anders beikommen. Zweimal zieht Rudolf gegen Ottokar in die Schlacht. 1276 siegt Rudolf. Ottokar muss sich ihm unterwerfen. Doch der Frieden hält nicht lang.
Erst 2 Jahre ist es her und schon wieder muss ich aufs Schlachtfeld. Es wird mir langsam zu viel mit meinen 60 Jahren. Diesmal muss es eine Entscheidung geben.
Die Entscheidung fällt. In der Schlacht auf dem Marchfeld, unweit von Wien, stirbt Ottokar. Rudolf greift wieder zu seinem bewährten Mittel der Machterhaltung. Er verheiratet 2 seiner Töchter mit den Söhnen von Ottokar und sichert dem Haus Habsburg so die Herrschaft über Österreich und die Steiermark. Noch 15 Jahre lang herrscht Rudolf als römisch-deutscher König.
Wenn ich jetzt noch Kaiser werden würde, das würde meinen Söhnen die Macht über das Reich sichern.
Rudolf selbst gelingt es nicht mehr, sich in Rom zum Kaiser krönen zu lassen. Doch seine Ahnen werden beinahe 400 Jahre lang als Kaiser über das Heilige Römische Reich herrschen. Bis zu seinem Ende im Jahr 1806.
Professor Michael Menzel hat den Band des Handbuchs der deutschen Geschichte verfasst, der sich mit der Zeit ab Rudolf I. beschäftigt. Hallo, Herr Menzel.
Hallo.
Was wissen wir über Rudolf I. von Habsburg?
Eigentlich ist bei einer spätmittelalterlichen Herrscherpersönlichkeit ziemlich viel überliefert. Man kann einen solchen Menschen aber nicht greifen, ohne seine Herkunft zu wissen. Die Habsburger sind cum grano salis ab dem 10. Jahrhundert zu greifen, mit einigen Persönlichkeiten, die man ihnen zuordnen kann. Ab Anfang des 12. Jahrhunderts dann haben wir sie ganz fest vor Augen. Sie saßen auf der Habichtsburg im Aargau. Dort ist Rudolf auch, hat er seine Kindheit verbracht. Er wurde 1218 geboren und erbte seinen Vater 1240. Und dieses Grafenamt bekleidete er bis zu seiner Wahl zum König 1273. Als Territorialherr gibt es nichts Spektakuläres von ihm zu berichten. Die habsburgischen Besitzungen lagen in der heutigen Schweiz, also im Aargau, und im heutigen Elsass, später genannt die habsburgischen Vorlande, aber das ist noch vor der Zeit, in der wir uns jetzt bewegen. 1273 kam es dann zur spektakulären Königswahl. Und damit ist er als Persönlichkeit natürlich noch sehr viel prominenter zu greifen.
Sie haben gerade selber gesagt, es war eine spektakuläre Wahl. Wie ist es zu dieser Wahl gekommen und was war daran spektakulär?
Fangen wir mit dem Spektakulären an. Mhm. Vorher ist die Zeit der großen Dynastien, der Ottonen, Salier, Staufer, wo eigentlich immer ein Sohn auf seinen Vater folgte und auch in sehr viel früheren Jahren zum Herrscher aufstieg. Ich habe eben die Zahlen genannt. 1218 ist er geboren, 1273 zum Königtum gekommen. Da war er also etwa Mitte 50. Das ist relativ spät für einen Herrscher. Was weiterhin spektakulär daran war und was ihn hat zum Zuge kommen lassen, ist, dass mit dem Untergang der Staufer-Dynastie und dem nachfolgenden Interregnum jetzt eine Zeit anbrach, in der meiner Einschätzung nach der Höhepunkt des Wahlkönigtums zu sehen ist. Und Rudolf I. ist genau eben der erste Inhaber eines solchen Amtes. Er will sagen, er folgte nicht selbstverständlich auf seinen Vater, sondern er ging aus der Wahl der Fürsten hervor. Das war zwar vorher auch der Fall, aber es war vorher eine Selbstverständlichkeit, dass der Sohn des amtierenden Herrschers gewählt wurde. Jetzt wurde jemand aus einer relativ unbekannten Familie auf den Königsthron gesetzt. Und das ist seit ihm über ein halbes Jahrhundert dann der Fall gewesen, bis hin zu Karl IV., als dann wieder die Zeit der Großdynastien anbrach.
Wieso fiel die Wahl auf ihn? Sie haben gerade selber gesagt, es war eine nicht so bekannte Familie. Er war auch schon relativ alt für einen König. Warum ist das passiert?
Ist ein komplexer Zusammenhang. Die deutschen Fürsten waren mit dem Papsttum übereingekommen, den Wahlcharakter der deutschen Herrschaft zu stärken. Das Papsttum, muss man wissen, war wesentlich verantwortlich dafür für den Sturz der Staufer-Dynastie. Und die Fürsten waren mit dem Papst einig, nun aus ihren Reihen eine geeignete Persönlichkeit zu wählen und nicht immer wie selbstverständlich den Sohn auf den Vater folgen zu lassen. Mhm. Warum spielt der Papst eine solche Rolle? Der deutsche Herrscher, der deutsche König, war der einzige in Europa, der zum Kaisertum aufsteigen konnte. Und die Kaiserkrone vergab nun mal der Papst. Insofern war die Zustimmung des Papstes eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche deutsche Königswahl, obwohl der Papst nicht mitwählte. Aber er hatte das sogenannte Approbationsrecht, was seine Zustimmung bedeutete zu einem künftigen Kaiser.
Allerdings hat Rudolf I. die Kaiserkrone ja nie bekommen, obwohl er 18 Jahre lang König war.
Ja, das ist auch eine Tragik der Geschichte letztlich gewesen. Kommen wir nochmal kurz auf die Wahl zurück, bevor dann die Frage des Kaisertums kommt. Die Wahl war deshalb so spektakulär, weil es prominente Mitkandidaten aus zwei Großdynastien gab, nämlich Philipp III. Von Frankreich und Ottokar von Böhmen, der Premyslide. Die deutschen Fürsten haben sich bewusst gegen Großdynastien entschieden und einen relativ kleinen, nicht sonderlich bekannten Grafen gewählt. Und zwar mit Unterstützung des Papstes. Der Papst hatte die Hoffnung dabei, dass dieser neue König ein Kreuzfahrer würde. Das hat Rudolf natürlich auch versprochen, das zu machen. Und dafür sollte er dann die Kaiserkrone erlangen. Nun gab es natürlich politische Auseinandersetzungen, die wir jetzt nicht im Einzelnen erwähnen können, die einen Kreuzzug verhinderten. Und darüber starb dann der erste, also der Papst Gregor X., kam eine ganze Serie von sehr kurzlebigen Päpsten, die also gar nicht lange genug im Amt waren, um über ein Kaisertum verhandeln zu können, was damals auch ein schwieriger diplomatischer Prozess war, sodass Rudolf nicht zum Zuge kam. Und danach, mit dem zunehmenden Untergang der Kreuzfahrerstaaten in Palästina, wurde die Kreuzzugsidee einfach nicht mehr so in den Vordergrund geschoben. Und letztlich ist es aufgrund dieser Zufälle dabei geblieben, dass Rudolf seine Chance zum Kaisertum nicht hat realisieren können.
Das heißt, Rudolf war, wenn ich es jetzt mal zusammenfasse, eigentlich eine Enttäuschung als König, oder?
Nein, das kann man nicht sagen. Man muss das auf unterschiedlichen Ebenen betrachten. Man muss sagen, für die deutschen Fürsten war er erstmal der Kandidat, sozusagen ein Primus inter pares, der aus ihren Reihen stammte. Und mit ihm wurde das Königtum eine Institution und nicht mehr eine Person des Königs. Mhm. Es wurde ein Amt. Und das ist der ganz entscheidende Angelpunkt zwischen den Großdynastien und der jetzt anbrechenden tatsächlichen Wahlmonarchie. Eine Enttäuschung war er sicherlich für das Papsttum, weil es eben nicht zur Realisierung dieser Kreuzzugspläne kam. Aber das lag eben nicht an Rudolf, sondern an den Umständen, vor allen Dingen an den kurzen Pontifikaten der vielen Päpste, die zu seiner Zeit amtierten. Auf politischer Ebene im Reich bin ich nicht so sicher, ob man da von einer Enttäuschung seines Königtums reden kann.
Ich würde gerne zum Schluss noch mal zu sprechen kommen auf das Verhältnis von Rudolf zu den Territorialherrschern. Wie war denn das während seiner Regentschaft?
Ja, er ist, das habe ich ja jetzt schon gesagt, als Kandidat der Fürsten gewählt worden. Ja. Aber wie es bei jedem Herrscher war, wollte er natürlich die Herrschaft seiner Familie kontinuierlich sehen und hat natürlich versucht, seine Söhne auch ins Amt zu bringen. Das war aber etwas, wofür er nicht gewählt worden war. Und insofern als anfänglich euphorisch unterstützter Kandidat der Fürsten rückten die dann im Laufe der Zeit zunehmend von ihm ab, als sie merkten, der hat auch dynastische Pläne. Was eigentlich auf der Hand lag, das hatte jeder Leiter einer Adelssippe damals. Aber das war eben nicht im Sinne der Wahlmonarchie. Und nach Rudolf haben die Fürsten über ein halbes Jahrhundert peinlich darauf geachtet, dass der nächste König nie aus der Königsfamilie des Vorangehenden stammte.
Wer war Rudolf von Habsburg, der erste Wahlkönig? Ein Kreuzfahrer war er nicht, haben wir gelernt. Professor Michael Menzel hat uns den ersten römisch-deutschen Kaiser aus dem Geschlecht der Habsburger näher gebracht. Herzlichen Dank dafür.
Gerne.
Matthias, wenn man auf die Landkarte des Heiligen Römischen Reichs guckt, dann sieht man ja jede Menge Kleinstaaten. Wie war denn das Verhältnis dieser Kleinstaaten zum Kaiser, der ja die Zentralmacht innehatte?
Also man kann vielleicht wirklich sagen, sie standen in einer gegenseitigen Abhängigkeit. Also die Territorialfürsten, also die Länder würden wir heute sagen, die wollten Eigenständigkeit. Sie wollten eigene Währung haben, sie wollten eigene Zölle erheben, sie wollten Steuern haben oder sie wollten schlicht und ergreifend Land haben, also etwas mehr, als sie vorher hatten. Und der Kaiser, der wollte Gefolgschaft von den Teilen des Reiches bei Kriegen zum Beispiel. Er wollte Unterstützung bei Konflikten mit anderen Ländern. Das war, das kann man sich ja leicht vorstellen, oft eine sehr komplizierte Gemengelage und führte dazu, dass sich in diesem Raum des Heiligen Römischen Reiches sehr früh politische Partizipation der Landesherren entwickelt hat und eine Herausbildung von regionalen Identitäten. Die Menschen hatten eher einen Zugang zu ihrem lokalen Territorialherren als zum Kaiser, den sie wahrscheinlich niemals in ihrem Leben gesehen haben. Und das verhinderte zumindest östlich des Rheins nationale Identität auf der einen Seite und den politischen Zentralismus, den man westlich des Rheins findet. Also die Grundlage des Föderalismus bis heute wurde in dieser Zeit gelegt.
Wir wissen ja, das läuft oft, aber nicht immer rund heute, der Föderalismus, wenn Bund und Länder zusammenarbeiten müssen. Aber wie wurde das denn damals geregelt, dieser Streit zwischen Kaiser und Territorialherren?
Naja, es gab damals auch Institutionen, die sozusagen versucht haben, bei Streitigkeiten zu schlichten. Das Reichskammergericht zum Beispiel oder Reichstage. Dort wurden dann politische Entscheidungen getroffen, dort wurden rechtliche Entscheidungen getroffen. Davor gab es sogenannte Landfriedensabkommen und Hofgerichte. Aber all das war nach Meinung der Territorialherren zu sehr auf Seiten des Königs. Und in schlechten Zeiten, das muss man auch ehrlich sagen, da hat es eben nicht funktioniert. Zum Beispiel vor dem 30-jährigen Krieg, da war das Reichskammergericht gelähmt und hat dafür gesorgt, dass die katholischen Fürsten gestärkt wurden. Der Reichstag konnte keine gemeinsame Entscheidung mehr herbeiführen zwischen den protestantischen Fürsten und den katholischen Fürsten, weil dieser Reichstag durch konfessionelle Gegensätze blockiert war. Also es gab durch den Reichstag eben keinen Friedensschutz mehr für die Territorialherren. Der Streit eskalierte bis zum Krieg. Man muss allerdings dazu sagen, es hat auch noch andere Gründe gegeben, aber das war einer der wesentlichen.
Auf diese Streitigkeiten, da gucken wir jetzt genauer mit Professor Bernd Schneidmüller. Er ist Experte für das Heilige Römische Reich und die Kaiser des Mittelalters. Hallo, Herr Schneidmüller.
Guten Tag.
Hallo, guten Tag. Haben denn die Habsburger Herrscher sich gegenüber den Fürsten und Territorialherren durchsetzen können?
Durchsetzen ist ein schwieriges Wort. Sie haben es geschafft, einen Konsens herzustellen, und das war seit dem 13. Jahrhundert eigentlich schon die ganze Durchsetzung. Das Entscheidende ist ja nicht, dass man ein Team von Fürsten dominiert, es besiegt, sondern dass man eine Willensbildung hinbekommt, wo alle wichtigen Teilhaber an der Macht am Ende zufrieden sind.
Wie war denn das Verhältnis der römischen Kaiser zu den Päpsten in Rom?
Das ist ein gewachsenes Verhältnis seit Jahrhunderten. Und es ging im Prinzip immer darum, dass das Kaisertum allein am Grab des Apostelfürsten Petrus begründet wird. Nur der Papst kann krönen. Und das bringt eine gewisse liturgische Abhängigkeit der Kaiser vom Papst mit sich. Auf der anderen Seite versuchen die Kaiser über die Jahrhunderte auch immer wieder ihre eigene Würde durchzusetzen. Und so kann man dieses Verhältnis zwischen Päpsten und Kaisern eigentlich als einen permanenten Kampf um Gehorsam, um Gleichrangigkeit oder um Unterordnung definieren.
Wie sah dieser Kampf aus? Können Sie das mal ein bisschen näher beschreiben?
Es gibt lange Phasen, wo man vor allen Dingen im früheren Mittelalter von einer Dominanz der Kaiser ausgehen kann. Das ist sicherlich bis ins 11. Jahrhundert so. Die Päpste müssen den Kaisern gehorchen, weil diese die Macht haben. Aber dann gelingt es den Päpsten, ihre geistliche Sonderstellung auf Erden auszuspielen, deutlich zu machen, dass sie die Stellvertreter Gottes sind und dass alle Herrscher, auch der römische Kaiser, den Papst braucht, um ins Paradies zu kommen. Mit diesem geistlichen Unterpfand, so könnte man es formulieren, schaffen die Päpste es tatsächlich, die Kaiser immer wieder zur Anerkennung eines gewissen Vorrangs zu zwingen. Aber das gesamte Mittelalter ist eigentlich eine Epoche, wo es um den beständigen Kampf um Über- oder Unterordnung geht. Dieser Kampf wird mit Worten geführt, aber auch mit Waffen. Es kommt zu blutigen Auseinandersetzungen, etwa im 11. Jahrhundert. Es kommt zu gegenseitigen Verwünschungen, wo man den jeweils anderen bis in die Hölle hineinwünscht. Und es kommt auch manchmal zu Absetzungen. Der Kaiser wird abgesetzt, ebenso der Papst wird abgesetzt. Und dann müssen letztlich die Waffen entscheiden oder auch die besseren Argumente in der europäischen Öffentlichkeit, wer sich am Ende dann behaupten kann.
Ich würde gerne jetzt auf das Haus Habsburg mal zu sprechen kommen. Wir sprechen in dieser eine Stunde History ja über Rudolf von Habsburg und dessen Wahl zum römisch-deutschen König. Ab wann hatte denn das Haus Habsburg jetzt eine prägende Bedeutung für die europäische Geschichte? Also was zum Beispiel wäre passiert, wenn statt eines Habsburgers damals 1273 ein Böhme oder ein Franzose König geworden wäre?
Ja, wenn Rudolf nicht König geworden wäre 1273, hätten die Habsburger sicher eine bedeutende Stellung im deutschen Südwesten, das ist das heutige Baden-Württemberg, das Elsass und auch die Nordschweiz behalten, vielleicht auch noch ausbauen können, aber sie wären mit Sicherheit nicht zu einer europäischen Dynastie aufgestiegen. Diese Königswahl öffnet ganz neue Bahnen. Es ist eine Kompromisswahl, es ist auch eine gewisse Zufallswahl. Und Rudolf schafft es ganz schnell, durch seine Heiratspolitik zunächst mal Verbindungen mit allen wichtigen Reichsfürsten herzustellen, dann seine eigene Familie als Reichsfürsten in Österreich und in der Steiermark zu etablieren. Und diese Heiratsverbindungen sind es, die dem Haus Österreich, so nennen sich die Habsburger seit dem 14. und 15. Jahrhundert, dann den Aufstieg in die ganz große Elite des europäischen Adels ermöglichen. Heiratsverbindungen und später dann auch eine Ansammlung von Kronen. Die Habsburger werden dann vor allen Dingen im 15. Jahrhundert erfolgreich und ganz und gar im 16. Jahrhundert als Herrscher über weite Teile der Welt. Also ein Aufstieg, der lange dauert, der ohne die Königswahl Rudolfs 1273 so nicht denkbar gewesen wäre.
Aber was wäre dann passiert? Wäre Rudolf es nicht geworden, sondern ein Böhme oder ein Franzose? Was wäre anders, heute auch?
Kontrafaktische Geschichte ist immer schwierig, aber wir dürfen natürlich unseren Fantasien manchmal freien Lauf
lassen. Gerne, machen Sie das.
Wenn ein böhmischer Herrscher sich durchgesetzt hatte, Ottokar war ja einer der wichtigsten Gegenkandidaten im Heiligen Römischen Reich, dann hätte die territoriale Landkarte dieses Reichs im Spätmittelalter ganz anders ausgesehen. Es wäre eine starke Ostverlagerung gewesen und die rheinischen Kurfürsten, die bis dahin dominant waren, hätten nicht mehr diese Rolle spielen können. Sie merken, ich benutze lauter Konjunktive.
Ja, aber das ist auch
mal schön. Wenn ganz klar ein französischer König oder ein französischer Prinz König geworden wäre, dann hätte sich auch die nationale Geschichte Europas in ganz anderer Weise verändert. Das Heilige Römische Reich ist ja kein nationales Reich, es ist ein universales Reich, das letztlich in der Dominanz der Welt verankert ist. Und wenn das von einem Herrn regiert worden wäre, der nicht aus den Fürsten des Reiches stammt, hätte sich die Geschichte des Heiligen Römischen Reichs sicherlich ganz anders entwickelt.
Warum ist es denn überhaupt so gewesen, dass sich das Heilige Römische Reich nicht zu einem Nationalstaat entwickelt hat? Das haben Sie ja gerade angesprochen, sondern eine von Kaisern und Reichsständen geprägte Monarchie geblieben ist.
Im Mittelalter war der Griff zur römischen Krone eine ganz große Verlockung, denn Rom ist das Haupt der Welt. Hier ist sozusagen der Ruhm des Erdkreises begründet und der Herrscher, der in Rom in der Nachfolge der antiken Imperatoren und Cäsaren regiert, ist im Rang deutlich höher als die vielen anderen europäischen Könige. Es gibt einige Dutzend davon und die Kaiser haben deshalb so ganz konsequent sich römische Kaiser genannt oder auch römische Könige, weil sie mit diesem ganz besonderen Titel eben nicht national werden wollten. Die spätmittelalterlichen römischen Könige haben alle mit der Reichsacht bedroht, die sie als deutsche Könige angesprochen haben. Das war damals eigentlich das schlimmste Schimpfwort, das man einem römischen König und Kaiser hätte zuteil werden lassen können. Und insofern war diese universale Würde eigentlich das Erstrebenswerte. Später sollte sich dann zeigen, dass die neuzeitliche Geschichte Europas von den nationalen Königreichen geprägt ist. Und da schien es so, jedenfalls im 17., 18. und 19. Jahrhundert, als wäre Deutschland ins Hintertreffen geraten. Im Mittelalter war das eben ganz anders. Das Universale war das Erstrebenswerte. Das war der Charme eigentlich der Kaiserherrschaft.
Professor Bernd Schneidmüller war das. Er ist Experte für das Heilige Römische Reich und die Kaiser des Mittelalters. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ganz herzlichen Dank auch an Sie.
Das Heilige Römische Reich deutscher Nation, Matthias, das endete während der Zeit Napoleons. Warum überhaupt?
Also Napoleon hat versucht, Europa sozusagen unter französische Hegemonie zu bekommen. Und in diesem Sinne hat er einen Rheinbund gegründet, 1806. Darin waren die deutschen Staaten zusammengeschlossen, die bis dahin Teil des Reichsverbandes des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation waren. Napoleon hat diese Gründung initiiert. Er wollte Europa als Protektorat sozusagen haben unter französischer Vorherrschaft. Und wenn du in den Rheinbund eintrittst, dann trittst du gleichzeitig aus dem Heiligen Römischen Reich aus, weil das damit sozusagen obsolet geworden ist. Und der Rheinbund, der Anfang desselben und das Ende des Heiligen Römischen Reiches, war ein neues Machtgefüge in Mitteleuropa.
Und was hat der Kaiser dann gemacht?
Ja, der hat es sich relativ einfach gemacht. Der hat die eine Kaiserkrone abgelegt, nämlich die des Heiligen Römischen Reiches, und eine neue, nämlich die von Österreich, sich auf den Kopf gesetzt. Und damit war er erblicher Kaiser und hat dann die Dynastie sozusagen fortgesetzt. Das war Franz II. Als deutscher Kaiser und Franz I. als Kaiser von Österreich. Er regierte bis 1835, dann folgte Ferdinand I., dann Josef I. bis 1916 und schließlich der letzte österreichische Kaiser, das war Karl I., der regierte bis 1918. Die alliierten Sieger des Ersten Weltkrieges, die verwiesen ihn des Landes, und zwar bis zu dem Tage, an dem er auf alle seine Herrschaftsansprüche verzichtet hätte.
Der Franz, der Ferdinand, der Josef und der Karl, allesamt aus dem Geschlecht der Habsburger, das viele von uns ja heute, wie gesagt, nur aus der Klatschpresse noch kennen. Aber da gibt es natürlich noch viel, viel mehr zu erzählen über diese Familie. Und die wollen wir uns jetzt mal genauer angucken mit Eva Dämmerle. Sie war jahrelang die persönliche Pressereferentin und Büroleiterin von Otto von Habsburg, dem ältesten Sohn von Karl I. und damit letzten Kronprinzen von Österreich-Ungarn. Hallo, Frau Dämmerle.
Ja, grüß Sie.
Gab es denn nach 1919 noch Bemühungen, durch Kaiser Karl I. das österreichische Kaisertum zu restaurieren?
Also nicht direkt das österreichische Kaisertum zu restaurieren, aber er hat vor allem zwei Restaurationsversuche in Ungarn unternommen. In Ungarn war die Lage sehr instabil und es hat also auch sehr starke Rufe gegeben, dass der König wieder zurückkommt. Das Ansinnen war schon, aus einer Restauration in Ungarn wieder einen Nukleus für eine neue Donaumonarchie zu schaffen und damit halt eben auch mehr Stabilität für den Donauraum zu garantieren. Diese zwei Restaurationsversuche sind gescheitert aus verschiedensten Gründen und danach wurde Kaiser Karl und seine Familie wurden auf Madeira verbannt.
Wenn wir jetzt mal auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg gucken. Wie haben sich denn die Angehörigen des Hauses Habsburg nach 1945 in der Österreichischen Republik verhalten?
Nun ja, also es gab ja die Habsburger Gesetze von 1919, womit also ein grundsätzlicher Landesverweis und eine komplette Enteignung ausgesprochen wurde. Es sei denn, man würde eine diese Verzichtserklärung unterzeichnen. Das haben einige Teile der Familie getan. Ich meine, wir müssen ja immer daran denken, wir sprechen über eine große Familie. Und andere Teile der Familie haben es nicht getan, weil sie halt eben im Exil waren, insbesondere die Kaiserin und die Kinder von Kaiser Karl, die ja dann auch im amerikanischen Exil waren. Da ist dann also eine bestimmte Geschichte entstanden daraus. Also Otto von Habsburg ist nach dem Krieg zurückgekehrt, beziehungsweise bereits 1944 zurückgekehrt nach Europa, hat sich einige Zeit in Tirol aufgehalten, wurde dann auf Druck Karl Renners wieder ausgewiesen. Nun gut, und er hat dann, die Lage von Österreich war ja einige Zeit unklar, dann kam der Staatsvertrag, das hat er erst einmal abgewartet. Und nachdem der Staatsvertrag 1955 gelaufen ist, hat er wieder angefangen mit seinen Bemühungen, nach Österreich zurückzukehren. Und er hat, also, dann ging es zuerst um die Frage der Staatsbürgerschaft etc. etc. Und er hat dann also 1958 angesucht, offiziell bei der Regierung, ob er zurückkehren kann. Die haben eine Erklärung gefordert. Er hat sich sehr schnell, wie gewünscht, hat er also sich als getreuer Bürger der Republik bezeichnet und hat das also entsprechend auch schriftlich niedergesetzt. Es hat nicht gereicht. Dann kam es also 1961 zu dieser bestimmten Formulierung der Verzichtserklärung. Hiermit verzichte ich auf die Mitgliedschaft im Hause Habsburg. Aber es hat erst 1966 geklappt, dass er wieder in das Land einreisen konnte.
Wir nähern uns der Gegenwart. Welche Bedeutung haben denn die Habsburger heute in der österreichischen Gesellschaft?
Naja, gut, wie gesagt, wir sprechen von einer großen Familie. Wir haben ungefähr 500 Namensträger, von denen ungefähr die Hälfte in Österreich lebt. Die andere Hälfte leben also verstreut über die ganze Welt hinweg. Und in Österreich sind das Bürger wie alle anderen auch. Da geht auch jeder seinem Beruf nach etc. Es ist ganz unterschiedlich, wie das wahrgenommen wird. Also mir erzählen einige, dass sie halt eben in der Schule durchaus auch Nachteile hatten.
Ja.
Mit dem Namen Habsburg da aufgewachsen zu sein. Dann gibt es natürlich dann auch einen Beliebtheitsvorschuss oder wie immer. Das wird aber dann, muss dann halt eben jede einzelne Person entsprechend für sich umsetzen und übersetzen. Offizielle Aufgaben hat die Familie keine mehr in der Republik. Man ist auch in Österreich etwas unentspannter von politischer Seite mitunter gegenüber den Habsburgern. In Bayern ist es zum Beispiel was ganz anderes. Also jetzt kürzlich hat der Herzog Franz 90. Geburtstag gefeiert. Da steht dann die ganze bayerische Politik da. Aber also wie gesagt, es gibt keine offizielle Aufgabe, aber es sind Bürger wie alle anderen auch.
Frau Demmerle, Sie waren ja jahrelang persönliche Pressereferentin und auch Büroleiterin von Otto von Habsburg. Und er war ja nicht nur der letzte Kronprinz, sondern er war ja auch Mitglied des Europäischen Parlaments. Holen wir ihn mal in die nähere Geschichte, 20 Jahre lang bis 1999. Warum ist er und warum sind auch andere Familienangehörige überhaupt in die Europapolitik gegangen?
Ja, das hat sehr viele erstaunt, in der Tat. Also, dass sich halt eben ein Kronprinz demokratisch in ein Parlament wählen lässt, das ist anscheinend ein Anachronismus, was auch viele erstaunt hat. Aber für Otto von Habsburg war es nur konsequent. Er hat von seinem Vater unglaublich viele Pflichten geerbt, kaum Rechte, geschweige denn irgendetwas Materielles. Aber er war halt eben sehr konsequent der Erbe seines Vaters, indem er halt eben die Anforderungen und die Aufgaben des Hauses Habsburgs, nämlich der Gedanke der Übernationalität, des Ausgleichs, des Kompromisses, unserer Gemeinsamkeiten, dass er halt eben die Aufgabe der Habsburger auf die Anforderungen des 20. und 21. Jahrhunderts übersetzt hat. Und damit war er wahnsinnig konsequent und er hat halt eben gesehen, okay, ich kann jetzt nichts machen für die Länder des ehemaligen Österreich-Ungarn. Ich meine, die Hälfte war ja hinter dem Eisernen Vorhang fest verschwunden und war von den Sowjets besetzt. Also kümmern wir uns um die größere Sache, nämlich die europäische Vision. Und er hat, ist dann schon vor dem Krieg mit dem Gründer der Pan-Europa-Bewegung, mit Richard Graf Kudenhove-Kalergi, zusammengetroffen und hat daraus also seine europäische Vision entwickelt für ein großes, freies und starkes Europa. Und das hat er halt eben übersetzt in seiner Tätigkeit im Europäischen Parlament, als 20 Jahre als Abgeordneter. Und er sagte auch immer, das war die glücklichste Zeit meines Lebens.
Ist es eigentlich heute noch so, dass auch noch Mitglieder der Habsburger Familie, Sie sagen ja, die ist riesig groß, 500 Leute in etwa, sind da heute auch noch Menschen in der Europapolitik aktiv?
Also jetzt aktiv in einem Parlament wie dem Europäischen Parlament im Moment nicht, aber es waren sehr viele Kinder von Otto von Habsburg, waren halt eben auch politisch engagiert und sind politisch engagiert, viele im vorpolitischen Raum, insbesondere sein ältester Sohn Karl von Habsburg, der halt eben auch wieder das Erbe seines Vaters angetreten hat und auch viel in diesem Sinne tut. Karl ist sehr engagiert in der Ukraine, er besitzt dort mehrere Radiostationen zusammen mit anderen Leuten und verfolgt da halt eben auch eine entsprechende Politik. Also auch in diesem Sinne ist Karl da unterwegs und engagiert sich für die europäische Vision des Hauses Habsburg.
Gibt es denn noch andere Bereiche, wofür sich die Angehörigen des Hauses Habsburg engagieren? Wofür steht diese Familie heute?
Die Familie der Habsburger steht für das, was Habsburg über 650 Jahre lang getragen hat. Ausgleich und Kompromiss. Otto von Habsburg hat mal gesagt, ich meine, es hat ja unfassbar viele Kaiser des Heiligen Römischen Reiches aus dem Haus Habsburg gegeben. Er hat einmal gesagt, nicht wir haben das Reich gesucht, sondern das Reich hat uns gesucht. Und sie haben halt eben hier auch das Thema des Ausgleichs, des Kompromisses. Wenn sie 14 verschiedene Nationen regieren müssen, da können sie da nicht mit der Brechstange rein, ne? Sondern sie müssen schauen, dass sie das halt eben alles entsprechend ausgleichen. Wie gesagt, der Kaiser Franz Josef hat ja auch gesagt, ich habe dann gut regiert, wenn alle meine Völker gleichermaßen unzufrieden sind. Ne? Also einen Staat mit 14 Nationen müssen sie anders organisieren als jetzt einen reinen Nationalstaat. So, und das heißt Ausgleich. Wir müssen die Nationen miteinander versöhnen, wir müssen sie miteinander ausgleichen, wir müssen Kompromisse finden. Und das ist ja eigentlich nichts anderes als das, was wir in der Europäischen Union tun müssen.
Eva Dämmerle war das. Sie ist sehr vertraut mit der Geschichte der Familie Habsburg. Sie war jahrelang die persönliche Pressereferentin und Büroleiterin von Otto von Habsburg. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, Frau Dämmerle.
Sehr gerne.
Matthias, Frau Dämmerle hat uns gerade erzählt, viele Habsburger Kinder und Enkel haben sich der Europapolitik zugewandt. Einige haben auch ganz, ganz andere Berufe jetzt. Und da sollte man doch eigentlich auch gar nicht mehr so groß auffallen. Aber das tun sie, oder?
Ja, irgendwie schon. Also ich glaube ja, dass das natürlich auch der Name macht und die Geschichte des Hauses oder besser gesagt die Geschichte der Dynastie, aus der man dann stammt. Und wenn wir hier nach Deutschland gucken, da ist das bei uns natürlich mit den Hohenzollern so. Der Chef des Hauses ist Georg Friedrich und der lässt sich kurz und knapp Prinz von Preußen anreden. Und er vertritt sein Haus zum Beispiel in Entschädigungsverfahren der Preußen gegen die Bundesrepublik. Und Monarchisten, davon gibt es in der Bundesrepublik auch noch welche, die sehen in ihm im Falle des alles den deutschen oder den preußischen König. Und da kannst du dich bei solchen Ideen geben, wie du willst. Du wirst immer irgendwie etwas Besonderes sein und vor allem, du wirst auch irgendwie immer auffallen.
Ist wahrscheinlich Fluch und Segen gleichzeitig, wenn deine Familie einen berühmten Namen hat. Das ist ja immer was Besonderes. Den Nachkommen von Walt Disney, denen wird es nicht anders gehen, auch heutzutage noch. Vor 100 Jahren wurde die Walt Disney Company gegründet. Das ist das Thema in der nächsten Eine Stunde History, dann mit Markus Dichmann. Ich bin Steffi Orbach und denkt bitte an unsere Live-Sendungen. Am 13. Oktober sind wir in Nürnberg, am 2.11. in Ilmenau und am 22.11. in Sondershausen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.